Deutschlandfunk, Information und Musik.
Gerade mal eine Woche ist es her, da gingen aus Bristol in Großbritannien beeindruckende Bilder um die Welt. Demonstrierende der Black Lives Matter Bewegung brachten da eine riesige Bronzestatue zu Fall und versenkten sie im Hafenbecken. Nicht irgendeine Bronzestatue, sondern die eines Sklavenhändlers aus dem 17. Jahrhundert. Edward Colston war Mitglied der Royal African Company, die viele 10.000 Männer, Frauen und Kinder als Sklaven von Afrika nach Amerika verschleppt hatte. Und seit dem Sklavenhändlersturz von Bristol fallen überall die Denkmäler der Rassisten. In Belgien wurden Statuen, die den brutalen Kolonialherrscher König Leopold II. Zeigen, mit blutroter Farbe überschüttet und vom Sockel gestoßen. In den USA waren unter anderem Christopher Columbus-Statuen das Ziel. Und auch hier in Deutschland haben die Denkmalstürze zu einer neuen Debatte über die lange verdrängte Kolonialgeschichte geführt. Die Historikerin Bettina Brockmeier ist Gastprofessorin im Bereich Globalgeschichte an der Uni Hamburg. Schönen guten Morgen, Frau Brockmeier.
Schönen guten Morgen, Frau Handel.
Ist auch in Deutschland die Zeit reif für den Sturz von Kolonialdenkmälern?
Naja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Uns ist ja zum Teil auch in Deutschland noch gar nicht so richtig bewusst, wie viele Zeugnisse und Spuren wir in Deutschland überhaupt noch haben. Und da gehören die Denkmäler eben auch dazu. Da gehören aber auch Straßennamen dazu, wie im afrikanischen Viertel und so weiter in Berlin. Da ist ja auch schon viel passiert. Ich denke, es ist wichtig zu betonen, dass es nicht nur eine wissenschaftliche Frage ist, mit diesen Denkmälern umzugehen, sondern eine gesellschaftspolitische Frage. Und das haben ja auch diese Beispiele in Bristol gezeigt. Es gab auch schon in Deutschland Denkmalstürze tatsächlich. Also es gab in den 60er Jahren in Hamburg einen bedeutenden Denkmalsturz von Hermann von Wissmann, der von Studierenden gestürzt wurde. Dann gab es ja auch Umwidmungen schon von Denkmälern. Man denke an den Bremer Elefanten, eine Skulptur, die 1932 ja als Kolonial-Ehrendenkmal aufgestellt wurde und dann 1996 als antikoloniales Mahnmal umgewidmet wurde. Also es ist ja auch schon einiges passiert. Aber es gibt noch viele, viele diverse weitere Möglichkeiten, wenn ich mich richtig ich erinnere, hat das ja auch Jürgen Zimmerer gerade einige interessante Beispiele genannt.
Wo Sie ihn schon zitieren, Jürgen Zimmerer, den Historiker, Ihren Kollegen. Der hat ja auf Twitter auch dazu aufgerufen, Kolonialdenkmäler in Deutschland aufzulisten. Das heißt ja auch, dass wir diese Denkmäler überhaupt erstmal suchen müssen in Deutschland, oder?
Genau, ja. Also als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, war ich auch erstmal sehr erstaunt, wie viele Denkmäler, auch wie viele unscheinbare Denkmäler es überhaupt noch gibt. Es sind ja auch nicht nur Denkmäler, es sind ja auch Gedenktafeln in Kirchen zum Beispiel. Also in Bielefeld, da haben wir auch in einer Kirche eine Gedenktafel für einen Reiter in Deutsch-Südwest gefunden, der eben im Krieg gegen die Herero und Nama getötet wurde und so weiter. Also es finden sich auf den Dörfern ebenso wie in den Städten durchaus noch diverse Denkmäler, mit denen es auf jeden Fall umzugehen gilt. Also man kann sie nicht einfach unkommentiert stehen lassen.
Die Black Lives Matter Bewegung, Frau Brockmeier, mit der jetzt die aktuellen Denkmalstürze ja begonnen haben, die ist ja zuallererst ein massiver Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus. Ein Rassismus, der tief verwurzelt ist, nicht nur in der amerikanischen Gesellschaft, sondern eben auch in Europa und in Deutschland. Inwiefern, Frau Brockmeier, hilft denn da jetzt die Beschäftigung mit der kolonialen Geschichte, die Wurzeln und Ausprägungen von diesem Rassismus zu verstehen?
Tja, also ich würde sagen, das hilft enorm, denn die Geschichte des Kolonialismus ist eine Geschichte des Rassismus. Und dafür muss ich jetzt für Deutschland vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Im 19. Jahrhundert entstand ja der biologistisch geprägte Rassebegriff, so wie wir ihn heute auch noch kennen. Und damit ist eben diese biologistische, hierarchisierende Differenzierung von Menschen vorgenommen worden. Und oben auf der Leiter standen in diesem Denken ja weiße Europäer. Ja, und das ist ja auch die Welt, die die Kolonisatoren prägte. Das war die Legitimierung, andere Länder zu erobern und auszubeuten. Und daran gehört ja auch die sogenannte Zivilisierungsmission, also diese Behauptung, man würde Erziehung bringen und Bildung bringen und vor allen Dingen auch die Sklaverei abzuschaffen, was dann aber auch zu neuen Zwangsarbeitssystemen führte. Also ich würde wirklich sagen, dass Kolonialismus und Rassismus eine sehr, sehr enge Verbindung eingegangen sind und eingehen. Und ja, vielleicht kann man so weit gehen zu sagen, mit dem Kolonialismus kam der Rassismus von der Ideologie in die Praxis. Also der Kolonialismus war sicherlich ein Labor für Rassismus. Das ist aber nur das eine, würde ich sagen, also der Rassismus im Kolonialismus. Das andere ist auch der Rassismus hierzulande. Also wenn ich jetzt nochmal aufs Kaiserreich schaue oder bei Deutschland bleibe, dann ist ja wichtig fürs Kaiserreich eben auch, dass es diese vielen Völkerschauen gab, dass es diese Sammelwut der Museen gab, dass es diese rassistischen Praktiken und Denkstile auch in der Wissenschaft gab, Stichwort Schädelvermessungen und so weiter. Mhm. Mir scheint es ein bisschen, als wäre der Rassismus ein blinder Fleck in der Geschichte, denn antisemitisch konnte man nach dem NS nicht mehr offen sein, was ja überhaupt nicht heißt, dass es Antisemitismus nicht mehr gab, wie wir ja schreckenderweise auch gerade immer wieder sehen. Aber der Rassismus hat historisch betrachtet eben keine so eine deutliche Abbruchkante.
Und der Blick auf die Kolonialgeschichte kann da auf jeden Fall hilfreich sein. Mhm. Die Debatte über die Kolonialvergangenheit in Deutschland, Sie haben jetzt auch gerade schon Museen und Wissenschaft angesprochen, die kam ja so richtig in Gang erst mit dem Bau des Humboldt-Forums in Berlin, das ja bald eröffnen soll. Muss denn angesichts jetzt der Wucht der Black Lives Matter-Bewegung auch dieses Museum nochmal ganz neu in Frage gestellt werden?
Naja, lassen Sie mich das anders sagen. Also ich glaube, dass wir letztlich alles Mögliche in Frage stellen müssen in Deutschland in Bezug auf die koloniale Geschichte. Und da ist das Humboldt-Forum auch nur ein Teil davon. Ich glaube, wir müssen endlich anfangen, Kolonialismus als eine geteilte Geschichte, als eine Shared History uns zu vergegenwärtigen und zu bearbeiten. Und dazu gehört eben auch die Vertreter und Vertreterinnen aus dem globalen Süden und aus den ehemaligen kolonisierten Ländern auch sehr, sehr viel mehr in die Debatten einzubeziehen. Und das ist im Humboldt-Forum ja zunächst auch viel zu wenig geschehen. So, ich glaube, was wichtig ist, ist ja jetzt auch nach vorne zu schauen und zu schauen, was kann und sollte man jetzt tun. Und ich denke, dass es eine weitere Institution geben sollte, also dass es eine bundesweite Institution geben sollte, die sich mit Wissenschaft, mit Bildung, mit Kultur beschäftigt und auch versucht, Kolonialgeschichte in verschiedenen Öffentlichkeiten noch stärker bewusst zu machen und zu verankern. So.
Um nochmal auf den Denkmalsturz zurückzukommen oder auf die Denkmalstürze, die gerade so überall stattfinden. Die wurden ja auch kritisiert. Also da gibt es Argumente wie, das sei Geschichtsverfälschung. Es gab sogar Vergleiche mit den Bücherverbrennungen der Nazis. Solche Statuen seien notwendig, um sich die eigene Vergangenheit zu vergegenwärtigen. Wie sehen Sie das? Welche Rolle spielen diese Denkmalstürze und inwiefern könnten sie auch kritisch zu sehen sein?
Naja, ich glaube, dass Denkmalstürze wichtig sind und notwendig sind und auch in die Geschichte eingehen. Und deswegen würde ich das nicht so kritisch sehen. Aber sie können nicht der einzige Weg sein. Sie müssen eben auch eventuell zu Umdeutung oder zu Kunstprojekten und so weiter. Wir haben ja da auch wirklich mit den nationalsozialistischen Bauten nochmal ein Beispiel dafür, wie in Deutschland auch mit diesen nationalsozialistischen Bauten umgegangen wird und würde. Und das ist ja auch noch sehr in der Diskussion. Und ich finde, diese Diskussionen, die sind halt das Entscheidende, die sind halt das Wichtige. Ob dann am Ende das Denkmal bleibt, ja, also ob wir wirklich noch diese Zeppelin-Tribüne in Nürnberg brauchen, jetzt um auf ein nationalsozialistisches Denkmal oder einen nationalsozialistischen Überrest zu kommen, das ist dann dahingestellt. Aber wichtig ist die Bewusstwerdung und diese Bewusstmachung und das weitere Bringen in die Öffentlichkeit, das finde ich entscheidend. Und dazu braucht es durchaus auch noch mehr wissenschaftliche Forschung. Und die Geschichten müssen halt erzählt werden. Also es ist ja ähnlich auch wie mit den kolonialen Objekten. Wir müssen die Geschichten dahinter erzählen. Wir müssen diese Objekte auch als Chance begreifen, uns mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Und das aber wieder als Shared History, also als gemeinsame, als geteilte Geschichte. Und das ist mit den Denkmälern, denke ich, ähnlich. Wir können sie nicht einfach nur alle beseitigen. So. Wir müssen uns damit auseinandersetzen.
Denkmäler kann man beseitigen. Und der Rassismus, der erscheint ja dagegen oft ja so als eine furchtbar unausrottbare Konstante in der Geschichte, also mit unterschiedlichen Ausprägungen in den USA, eben von der Sklaverei bis zur alltäglichen Polizeigewalt. Lässt sich denn, Frau Brockmeier, Rassismus auch wieder verlernen oder entlernen? Also zum Beispiel, wenn in der Schule mehr über Kolonialgeschichte gelernt würde, wie es ja, ich glaube, die Grünen-Politikerin Aminata Touré gerade gefordert hat?
Ja, davon gehe ich fest aus. Das muss doch unser Anspruch sein, oder? Also es geht doch darum, zu lernen und zu verlernen und sich zu entwickeln in dem Sinne. Also da halte ich es echt irgendwie noch mit Michel Foucault, der in den 70er Jahren ja schon Selbsttechniken untersucht hat, Regeln, die sich Menschen geben und sich damit befasst hat und dann aber am Ende sagt, dass es im Grunde ja darum gehen muss, diese Selbsttechniken zu ändern. Und ich bin fest davon überzeugt, ändern können wir Regeln und Strukturen, die Rassismus beinhalten, etwa in der Sprache oder in den Wissensbeständen oder in Handlungen oder auch in Institutionen. Aber was mir echt auch wichtig ist, ist, dass es nicht nur mehr koloniale Geschichte an den Schulen, in den Universitäten oder vor allen Dingen auch in einer breiteren Öffentlichkeit, also raus aus dem Elfenbeinturm braucht, sondern dass es auch total wichtig ist, wie diese Geschichte erzählt wird. Ja, also welche Ereignisse vermittelt werden, welche Akteure und Akteurinnen eigentlich genannt werden, was wird eigentlich erzählt. Dafür ist es eben so fundamental wichtig, dass wir uns über unsere Perspektive klar werden und endlich aufhören mit dem Reden über und stattdessen mitreden, ja, also reden mit.
Das sagt voraufgezeichnet im Deutschlandfunk die Historikerin Bettina Brockmeier, mit der ich gesprochen habe über stürzende Kolonialdenkmäler und die Zusammenhänge von Kolonialismus und Rassismus.